Hallo und guten Morgen an diesem Sonntag mitten im Windling, in dieser Mischung aus Frühling und Winter. Der Winter bäumt sich nochmal ein wenig auf, obwohl es auch schon Frühlingsansätze gegeben hat und gibt.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke, da haben Sie völlig recht, aber ich würde doch daran erinnern, wenn jetzt Frühling kommt, dann kommt er doch von zu früh. Wir haben noch Winter, ja. Februar, Wintermonat. Also darf und sollte es ruhig kalt sein, das gehört dazu und ist viel natürlicher.
Das stimmt, natürlich.
Stimmt. Wünschen wir einen guten Morgen und feiern wir Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig und der nicht aufgibt die Werke seiner Hände.
Herr Bischof, was ist das wieder für eine Woche gewesen? Die Reden von Wladimir Putin und Joe Biden, der schreckliche Tod des 5-jährigen Mädchens, das Erinnern, Gedenken und Mahnen am Jahrestag des Kriegsbeginns und dazwischen Karneval und das Ende des Karnevals, die Vielfalt des Lebens mit einer vollen Breitseite. Wie können wir da ankommen an diesem Tag heute? Wie kommen Sie an?
Für mich ist das Bestimmende dieser Tage, das wieder bewusst machen, dass es nun ein Jahr Krieg ist, mitten in Europa. Ich bin froh, dass in dieser Woche die Frage, wie geht der Krieg zu Ende? Wie können wir ihn beenden? Wie ist das mit Verhandlungen, dass diese Frage ganz vorne gestanden hat? Und dann aber auch ein Jahr Angriff, ein Jahr jede Nacht Sirenen. Wir müssen die Ukrainer fragen, wenn wir wissen wollen, wovon wir reden. Es kann ja schwerlich Frieden geben, ohne das Recht der Ukraine auch auf ihr Land und ihre Freiheit. Wir hatten ganz viele Gottesdienste in dieser Woche in Lichtenberg, zum Beispiel auch eine lange Nacht des Friedens mit ganz vielen ukrainischen Musikerinnen und Musikern. Ich habe das Saxophon und die Geige dieser Geflüchteten noch immer im Ohr.
Ich war am Donnerstag in der Marienkirche, da gab es ja auch den Gottesdienst mit dem Gebet für den Frieden. Der war auch sehr schön, sehr angemessen, sehr passend, wie ich fand. Und weil Sie ansprachen, die Musik von den ukrainischen Musikerinnen und Musikern, großartig, sehr, sehr bewegend. Wir haben in der vergangenen Woche, Herr Bischof, hier bei uns im Programm bei Radio Paradiso mit Menschen gesprochen, die seit einem Jahr andere unterstützen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Und wir wollten mal nicht sprechen darüber, wie sieht es allgemein und aktuell mit der Hilfsbereitschaft in Deutschland, in Berlin insgesamt irgendwie aus. Ist es zurückgegangen oder gleich geblieben, sondern uns ist es darum gegangen, wie geht es den Menschen, die nicht nur am Anfang mal geholfen haben, sondern die durchgehalten haben bis jetzt. Und einhellig hörten wir erstens, dass die Not immer noch gleich groß ist, auch wenn nicht mehr so viel darüber berichtet wird wie zu Beginn. Und zweitens, dass die Helferinnen und Helfer sehr, sehr erschöpft sind. Wen wundert's? Und gleichzeitig sagen sie, sie können nicht anders, sie müssen helfen. Man muss doch helfen und sie wollen auch helfen.
Genau so ist es. Und jetzt, wo Sie das erzählen, sehe ich sofort wieder die Ehrenamtlichen in der Markusgemeinde in Steglitz, die seit einem Jahr ihr Gemeindehaus sozusagen umgestaltet haben, damit das Unterkunft für angekommene Geflüchtete ist. Ich bin voller Respekt vor all denen, die das seit einem Jahr machen, helfen mit Wohnraum, mit Sprachkursen, mit Dach und mit Decken, vor allem mit Zeit und Zuhören. Das ist ganz wichtig.
Ich merke, ich brauche immer noch diese Zeit, um anzukommen in diesem Sonntag hier bei Gottesdienst im Gespräch. Und das sind so die Gedanken, die mir aus der letzten Woche noch sehr, sehr präsent hängen geblieben sind. Und noch ein kleiner Rückgriff, Herr Bischof, auf das, was wir hier bei Radio Paradiso gemacht haben. Ich habe morgens Fastenkalender von und zu der wunderbaren Aktion 7 Wochen ohne Verlust. Sie sind sehr gut angekommen. So eine tolle Aktion, wie ich finde, der evangelischen Kirche. Und mir gefällt das Motto in diesem Jahr auch wieder besonders gut. 7 Wochen ohne Verzagtheit.
Ja, und das hat dann noch den zweiten Titel 7 Wochen leuchten. Ich finde, das passt dieses Jahr besonders gut. Es gibt auch einen schönen Satz übrigens im Matthäusevangelium, ein Satz aus der Bergpredigt von Jesus: Die Lampe des Leibes ist das Auge. 7 Wochen leuchten, weil die Augen nicht verzagt sind. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Nun muss man natürlich gleich sagen, das klappt gewiss nicht immer. Also 7 Wochen ohne Verzagtheit und 7 Wochen leuchten, das kann man ja nicht einfach anordnen. Aber ich finde es trotzdem eine tolle Erinnerung und auch einen ganz schönen Mutmacher.
Also über diesen Satz muss ich noch ein bisschen länger nachdenken, aber wir können ja trotzdem, während ich denke, noch
Leibes.
ist das Auge. Ja. Können wir trotzdem währenddessen noch weitermachen. Ich finde bei diesem Motto auch so schön, 7 Wochen ohne Verzagtheit, dass es nochmal deutlich zeigt, Verzicht bedeutet auch immer wieder oder kann auch immer einen Gewinn bedeuten. Also wenn man darauf verzichtet, verzagt zu sein, gewinnt man eben auch etwas sehr, 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 sehr Positives. Was, wenn wir schon bei Mottos, Motti, also bei diesen ganzen Geschichten so sind, was ist denn das Motto für den heutigen Sonntag?
Ich will erstmal, wir haben ja letztes Mal über die Zahlen geredet.
Ja.
Sie erinnern sich?
Ja,
Sie
ja
haben
natürlich. Das also stimmt. 70, 60,
70, 60, 50, Septuagesime, Sechsagesime, Quinquagesime.
Ja, also, eine ich Woche, mal, 10
Sie,
Tage.
Sie wollten, dass ich nochmal nachzähle.
Ja, bitte.
Die 70 bei der Septuagesime, ja. Da sind es 70 Tage bis zum Ende der Osterwoche. Da wird die Fülle in der Osterzeit mitgezählt.
Okay, das waren also wirklich 70.
Ja, aber bis zum Ende, bis 7 Tage okay, nach Ostern okay. schon.
Und dann eine Woche, eine 7 Tage später.
Ja, sind es dann nur noch 60, weil dann zählt man eben nicht mehr bis zum Ende dieser gefüllten Osterwoche dazu. Und bei Quinquagesime, ehrlicherweise, müssen wir sagen, in etwa. In
etwa 50. Es orientiert sich also immer am Ende, ja, wo nee, es ja, ankommt und dadurch kommt diese...
Und ein bisschen ist es auch über den
dicken Daumen.
Und jetzt sind wir bei 40 Tage Fastenzeit.
Okay. Nehme ich so hin?
Haben am Aschermittwoch begonnen.
Ja.
Und nur weil Sie jetzt ja sicher wieder zählen, vom Aschermittwoch bis zum Ostersonntag sind es aber 46 Tage. Das ist immer so, weil es ja... Okay. Immer auch die gleiche Zeitspanne. Es sind nicht 40, sondern 46 Tage, weil man die Sonntage rausrechnen darf. Die Sonntage bleiben Sonntage und müssen sozusagen nicht als Fastentag begangen werden. 40 Tage, so lange ist Jesus in der Wüste gewesen. Jesus hat selber auch 40 Tage gefastet. Das ist ein altes biblisches Maß, 40 Tage Fastenzeit. Aschermittwoch bis Ostersonntag sind 46 Tage. Nur falls Sie mich das nochmal fragen, wie das mit der Zählung ist.
Spannendes Regelwerk.
Na?
Ja.
Und der Sonntag heute heißt Invocavit. Und Invocavit ist Latein. Kommt an dieser Stelle aus dem 91. Psalm und heißt, er ruft mich an. Gott ruft mich an. Das wird jetzt bei den Passionssonntagen immer so sein, dass sie einen lateinischen Namen haben, der aus der Übersetzung eines Psalmverses kommt. Im Mittelpunkt steht heute das Versuchtwerden, das auf die Probe gestellt werden, die Frage, wie wir mit Leiden umgehen und was das als Anfechtung, als Versuchung für uns heißt.
Ich bin so ein Mensch, so ein Musikmensch. Also wenn es mir mal zu viel wird, dann brauche ich, okay, entweder Stille oder eben genau das Gegenteil. Musik, die gute Radio Paradiso Musik, auch gerne schön laut. Andere, die flüchten sich gerne in ein Buch und vergraben sich regelrecht auch mit ihrem Gesicht darin und werden ganz Gedanken verloren. Wir kommen jetzt zur Bibelstelle für den heutigen Sonntag und ich bin gespannt, wie sehr wir damit wegtauchen, abtauchen können oder wir von der Realität immer wieder eingeholt werden.
Das passt heute wirklich zur Bibelstelle. Ein Buch, denn wir hören ein Stück Weltliteratur. Wir hören ein Kapitel aus dem Buch Hiob. Das ist die Geschichte eben, dieses Buch Hiob erzählt die Geschichte vom Menschen Hiob.
Okay.
Nun geht es mir ehrlicherweise so, es ist manchmal ein bisschen schwierig, aus einem Stück Literatur, Weltliteratur, nur einen kleinen Teil zu lesen. Wir hören heute ziemlich vom Anfang, wir hören das 2. Kapitel aus dem Buch Hiob. Wir hören sozusagen die Einführung in das Buch,
okay.
Die Exposition, die Ausgangslage der Geschichte. Aber
legen Sie los.
Ja, wir reden ja hinterher darüber. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan mit ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan, hast du Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut. Und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's, er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zu dem Satan, Siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Als aber die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort. Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama. Denn sie wurden eins, dass sie kämen, ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten, und ein jeder zerriss sein Kleid, und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war.
Gott spricht mit Satan. Mhm. Herr Bischof, ganz ehrlich, ich hatte Schwierigkeiten zu folgen, ja, weil viele Personennamen kamen vor und dieses Hin und Her wechseln, wer spricht jetzt da, sagt jetzt was, dann kommt Hiob auch noch dazu. Also es war ja Deutsch, von daher habe ich die Wörter alle verstanden, aber ich kam da nicht hinterher. Also ich frage mich jetzt, wie machen wir das? Also Sie müssen ja nicht nochmal die ganze Geschichte erzählen und trotzdem möchte ich auch über den Inhalt sprechen und nicht nur überhaupt das, was da passiert ist. Ja. Helfen Sie mir.
Naja, es sind im Grunde drei verschiedene Szenen. Ne? Die eine ist das Gespräch zwischen Gott und dem Satan. Mhm. Also sozusagen die, ja, wie soll man das sagen, Wette oder diese, ja, dieses Miteinander reden und dann sagen, okay, probier's aus. Dann die Szene, wo der Satan Hiob schlägt mit all dem, was an Leid kommt. Und schließlich die dritte Szene, wo die Freunde, drei Freunde zu Hiob kommen. Und das ist ja dann das, was im Buch auch weiterhin geschieht. Alles, was dann in diesem Buch Hiob, ist ja der Anfang, weitererzählt wird, ist das Gespräch Hiobs mit seinen Freunden. Das ist total spannend, weil diese drei Freunde mit ihm dann das erörtern, was wir im Grunde auch erörtern, nämlich die Frage, die vielen Fragen, die sich daraus ergeben. Wie hältst du das aus im Leid? Was hat dieses Leid mit Gott zu tun? Ist Gott für dieses Leid verantwortlich?
Machen Sie langsam, ja. weil das habe ich gar nicht mitbekommen alles.
Okay.
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Deswegen, okay, gehen wir mal, wir müssen gar nicht die einzelnen drei Szenen dann von mir aus gerne durchgehen, sondern das, was, Sie sagen, das ist der Anfang des Buches, worüber wird da gesprochen?
Ja, also es ist eben ein Stück Literatur und worüber wir da sprechen, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich würde sagen, die erste große Frage, und die steckt ja sozusagen auch in dieser Erzählanordnung drin, ist, wie wird hier mit diesem Leid umgehen? Wie geht er mit dem Leid um, das ihm zugefügt wird? Und jetzt kann ich diese Geschichte, dass das Gott und der Satan miteinander sozusagen vorher abgeklärt haben und darauf sozusagen eine Art Wette abgeschlossen haben, wird Hiob an Gott hängen bleiben und Gott treu bleiben oder wird er ihn verfluchen? Die kann ich natürlich zur Seite schieben und die Frage zu meiner Frage machen. Was bedeutet das denn für mich, das Leid? Wie kann ich das ertragen, das Leid, das mir im Leben begegnet oder das Leid anderer, und was bedeutet das in meinem Glauben? Stelle ich mir vor, dafür ist auch Gott zuständig? Kann ich dann an ihm festhalten? Was ist das für ein Gott, der auch für das Leid dieser Welt zuständig? Warum lässt er das zu? Das ist eine Frage, dann sind wir mitten in dem, was uns im Moment, aber doch fast immer im Leben auch umgibt, würde ich sagen.
Okay. Sie sagten, da tauchen viele Fragen auf. Ich merke, wir werden nicht die Antworten auf diese Fragen heute klären können, aber ich würde noch gerne weitere Fragen dann hören. Welche tauchen noch auf?
Na, also man kann fragen, was ist die Aufgabe von Freunden zum Beispiel an dieser Stelle? Und da finde ich diese Szene ungeheuer wertvoll. Wenn man aufhorcht, dann hört man, als erstes kommen die und schweigen 7 Tage und 7 Nächte mit Hiob. Also wenn ich zu jemandem komme, der schwer krank ist oder dem Furchtbares widerfahren ist und da kommen Freunde und die haben vielleicht noch gar nicht die Tür geschlossen und wissen schon alles besser oder erklären einem, wie man damit jetzt umgehen soll oder wie es ihnen so ergangen ist und welche guten Tricks sie für die Bewältigung des Leidens haben und haben nicht erstmal mit dir geschwiegen und haben nicht erstmal das auch mit dir gemeinsam ertragen? Also auch das ist etwas, was man in dieser Geschichte mithören kann und was ich ungeheuer anrührend finde. Danach kommen dann wirklich 40 Kapitel, in denen diese Freunde mit Hiob reden und diskutieren. Und auch das, glaube ich, ist ungeheuer wichtig. Bleiben und darüber reden, denn sie haben es eben schon gesagt, es wird keine einfachen Antworten auf diese Fragen geben, die wir eben gestellt haben. Das ist das Großartige, dass dieses Buch in der Bibel steht und uns diese Geschichte erzählt und wir, seitdem es dieses Buch gibt, diese Fragen darin hören können und diese Existenz Hiobs immer wieder auch für uns oder für Menschen, die wir kennen, spüren können, ohne dass es so eine Art theologisches System ist, das dir jetzt erklärt, wie das mit dem Leid auf dieser Welt ist. Denn das hilft in der Regel gar nicht.
Gibt dieses Buch im Laufe der Geschichte auch Antworten oder bleiben die Fragen vor allem stehen?
Es gibt Antworten. Und zwar so, wie das in der Literatur ist, in einer Geschichte. Die Antworten werden erzählt. Erzählt wird, wie Hiob eben doch in einen ganz kämpferischen Glauben kommt und mit seinem Gott anfängt zu ringen. Und nicht nur, so wie es jetzt in diesem ersten Kapitel klingt, wo er so weise sagt, haben wir nicht das Gute von Gott empfangen, dann müssen wir das Böse auch annehmen im Leben. Aber er wird auch sehr kämpferisch dabei. Er ringt mit diesem Gott bis dahin, dass er in Frage stellt, ob es ihn eigentlich gibt. Aber er stellt das nicht abstrakt in Frage, sondern er redet Gott dabei an. Wo bist du? Bist du eigentlich da, dass du das, was mir widerfährt, zulässt? Das ist eine der Antworten, die kommt. Eine andere ist, dass Gott am Ende tatsächlich auch zu ihm redet. In den Schlusskapiteln des Hiob-Buches wird Gott sagen, sieh auf das, was ich geschaffen habe und sieh auf die Geheimnisse dieser Welt, dann wirst du begreifen, wer ich bin. Für Menschen, die durch diese Geschichte durchgegangen sind, ist oft das Gefühl, das ist jetzt keine Antwort. Aber es ist eine, an der ich immer wieder auch knabbern und manchmal auch dagegen laufen kann. Und schließlich wird am Ende, ganz am Ende des Hiob-Buches auch erzählt, dass Gott das wiederherstellt, was der Satan kaputt gemacht hat. Also es gibt ein wunderbar gutes Ende auch in dieser Hiob-Geschichte. Allerdings ist das Leid vorher so stark, dass wir, wie auch bei Filmen oder anderen Büchern, schnell auch ein sonderbares Gefühl haben bei etwas, was zu arg wie ein Happy End daherkommt, was wir in unserem Leben ja oft nicht so einfach entdecken können.
Ein Buch zum Weiterlesen, eine Bibelstelle zum Weiterlesen, zum Weiterforschen, zum Weiterfragen hören und nach Antworten suchen. Und wir sind bei der Fürbitte angekommen und ich schaffe es auch in dieser Woche wieder nicht, die Fürbitte in die Richtung einer speziellen Menschengruppe auszusteuern. Die Probleme, die Schicksale, die Sorgen sind groß, sind so vielfältig, jeder und jede und manch eine und manch einer noch viel mehr kann seelische Unterstützung gebrauchen.
Gott, wir bitten dich, trage, wo Menschen dich nicht sehen, nicht spüren können, wo der Schmerz unerträglich ist, wo kein Sinn zu erkennen. Sei du da, sei mit im Schweigen. Das bitten wir dich und denken an die vielen, die der Tod einsam gemacht hat, Gott. Wir bitten dich, lass uns an dir bleiben und bleib du bei uns, dass dein Schweigen sich öffnet und dein Wort durch uns leuchtet, dass das Leben leuchtet.
Amen. Die eine Stunde in der Woche am Sonntag im Gottesdienst, in der Kirche oder auch im Gespräch, die haben wir genutzt zum Durchatmen, innehalten und hoffentlich damit auch ein wenig zum Kraftsammeln. Und gebündelt wird das alles in den folgenden Worten.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Herr Bischof, Sie hatten am vergangenen Sonntag von Ihrer Patenschaft für den verurteilten Iraner Javad Rui erzählt und gesprochen. Darf ich fragen, was hat sich bis jetzt getan? Hat sich irgendetwas getan?
Ich hoffe mal, die Briefe, die ich geschrieben habe, die Protestbriefe, und da haben sich ja jetzt auch Leute angeschlossen, die sind angekommen. Mhm. Ich weiß noch nichts, aber ich bin sehr dankbar für die große Anteilnahme und wir beten, dass Javad Rui freikommt, und wir werden laut bleiben an dieser Stelle und das öffentlich machen. Er braucht unsere Stimme.
Danke. Also ich denke, auch nach einer Woche kann man noch gar nicht jetzt so viel sagen. Trotzdem ist es mir noch sehr in Erinnerung geblieben. Deswegen, ich werde da bestimmt auch die nächsten Wochen nochmal nachfragen. Und gerne auch, wenn Sie etwas zu berichten haben, ohne dass ich nachfrage.
Danke.
Erzählen Sie mir gerne davon.
Es gilt, einen langen Atem zu haben.
Ja, wie an so vielen Stellen.
Ja.
Sie hören Gottesdienst im Gespräch. Am Sonntagmorgen kommen Sie gut durch diesen Sonntag und noch viel besser durch die kommende Woche und die nächste Zeit.
Eine gute, eine Woche mit Leuchten wünsche ich Ihnen.